Yay! Es hat schon etwas Befremdendes, aber man fängt an, sich daran zu gewöhnen, einer Horde von Bankräubern eine Predigt zu halten. Ja. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Weihnachtsfest. Und wir danken dir, dass wir es feiern dürfen. Auch heute hier in Gemeinschaft und auch online miteinander. Danke, dass es für deinen Geist keine Distanz, keine Entfernung gibt. Und dass deine Liebe und die Kraft deines Wortes heute wirksam ist, sowohl hier als auch zu Hause. Ehre sei dir für dein Wort. Amen. Amen. Ja, unsere Predigt heute heißt: Öffne Jesus die Tür. Waymaker kommt gleich. Genau. Und das ist meine Einladung an euch heute, dass ihr Jesus eure Herzenstür öffnet. Und ich finde, es gehört irgendwie zu Weihnachten dazu, Lukas 2 zu lesen. Also ansonsten sind wir ja als Freikirche wirklich sehr, sehr frei und lassen uns nicht von Traditionen bestimmen, sondern fragen Gott, hey, was ist dran, Herr, was predigen wir, welche Themen haben wir? Aber an Weihnachten fühlen auch wir uns in diesen Ritualen sehr, sehr wohl. Ich lese heute aus der Guten Nachricht Übersetzung. Lukas 2, Abvers 1. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und, wir wissen es alle, für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt Davids nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Kleiner Einschub an der Stelle, ein faszinierender Zeitplan, den Gott für diese lange Reise und die Geburt entwickelt hat. Der Messias wurde, wie verheißen, in Bethlehem geboren. Vers 7, sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, hab keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Und dieses Jahr ist alles anders. Und ich freue mich, dass wir einen Weg gefunden haben, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, auch ohne, dass unsere Kinder heute einen Beitrag bringen. Das ist ehrlich gesagt mein persönliches Highlight jedes Jahr, egal was die machen. Krippenspiel oder mit Polonaise durch den Saal. Eva zuckt mit den Schultern, ja. Ich weiß, es war nicht möglich. Nächstes Jahr umso mehr und umso heftiger. Und so freue ich mich mit euch auf ein weiteres Lied für uns als Gemeinde, ein neues Lied für dich vielleicht nicht neu. Auf Englisch Waymaker, Wegbereiter, Wunderwirker, Halter von Versprechen. So nehmt es in euch auf. Simone führt uns ein bisschen hinein in den Text und dann mache ich weiter. Vielen Dank. Ja, wir versuchen die Weihnachtsbotschaft auf vielfältige Weise an euch zu bringen. Jesus ist hier, ist mein erster Gedanke zur Predigt. Ich weiß nicht, wer von euch dieses besondere Himmelsphänomen vor 3 Tagen beobachtet hat. Hat das irgendjemand von irgendwo gesehen? Jupiter und Saturn zusammen? Der Stern von Bethlehem. Einige vermuten, spekulieren. Vor 3 Tagen, vielleicht war es auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk für jemanden. Eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde ist an dem Tag 80 Jahre jung geworden. Haben sich die Planeten Saturn und Jupiter am Tag der Wintersonnenwende so nah gestanden wie seit 400 Jahren nicht mehr. Diese Konstellation könnte auch der Stern von Bethlehem gewesen sein. Diese beiden Planeten, Saturn und Jupiter, kreisen wie die Erde um die Sonne und auf ihren Bahnen kommen sie sich regelmäßig so nah, dass sie sich aus Sicht der Erde voreinander schieben. Etwa alle 20 Jahre passiert das, was Astronomen eine große Konjunktion nennen. Alle 60 Jahre kommen sie sich besonders nah. Aber so nah wie am Montagnachmittag bei Einbruch der Dunkelheit waren sich die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems seit 400 Jahren nicht mehr. Wer ein Nebelloch erwischt, konnte an manchen Orten diese Begegnung sehen. Das Bild hier hat eine Freundin von mir gemacht aus Süddeutschland und das habe ich jetzt einfach mal genommen, um das mit euch zu teilen. Aufgrund verschiedener Kalenderzählweisen gilt das Jahr 7 vor Christus als das tatsächliche Geburtsjahr von Jesus. Und wenn man die Astronomen fragt, dann sagen sie uns, dass in diesem Jahr 3-mal eine genau solche Planetenbegegnung stattgefunden hat. Ob das jetzt der Stern von Bethlehem 100%ig war und wie das alles funktioniert, kann ich dir nicht erklären. Und mein Glaube hängt auch nicht davon ab. Aber ich finde es total spannend. Und möglich ist es. Und solche Dinge zu betrachten, finde ich sehr, sehr interessant. Jesus ist hier. Er war hier zur Zeit seiner Menschwerdung, 33 Jahre lang. Er hat viele Häuser besucht und einige haben ihm die Tür aufgemacht. Jesus Christus, bei manch einem hat er sich sogar selbst eingeladen. Also mir fiel die Geschichte von Zachäus ein. Das war ein kleiner Mann und er konnte bei der Menschenansammlung und Jesus nicht mitkriegen, was da abging, wollte aber vorne mit dabei sein. Und dann ist er nicht aufs Dach vom Kaschat-Parkhaus geklettert. Das war noch nicht gebaut zu der Zeit, steht auch an einem anderen Ort. Aber er ist auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Und das Coole war, Jesus hat auch ihn gesehen und hat gesagt, hey, mein Freund, heute Abend esse ich bei dir. Wenn man so hohen Besuch bekommt, ihr lieben Frauen, ich weiß nicht, was habt ihr alles vor Weihnachten gemacht? Was habt ihr gestern gerödelt? Ne? Oder gibt's Kartoffelsalat und Würstchen oder macht ihr die aufwendigere Variante? Jeder Haushalt ist anders und jeder hat andere Prioritäten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr aufregender Tag für die Frau von Zachäus war und auch für ihn selber natürlich, als Jesus durch seine Haustür eintrat. Und das Tolle ist, du musst nicht mal weit gehen, weil Jesus kommt auch zu dir. Und weil mein Mann so toll Geschichten vorlesen kann und weil das am 12. Dezember so schön war, habe ich ihn gebeten, uns jetzt und auch später in der Predigt nochmal eine Geschichte zu lesen. Und wir hören jetzt die erste Geschichte und die heißt Melvins Stern. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
Angriff aus dem Hinterhalt, vierbeinige Bestie gesichtet, riesengroß, weiß. Ach schön, ein bunter Gottesdienst. Melvins Stern. Melvin war ein Engel, kein besonders bedeutender Engel. Er saß nicht zur rechten Hand Gottes. Wenn alle Engel sich versammelten und sich niedersetzten, um Gottes Weisheit zu vernehmen, blieb Melvin im Hintergrund stehen. Melvin stand da mit Eimer und Besen und wartete. Und wenn er irgendwo ein Stäubchen entdeckte, rannte er gleich hin und kehrte es in seinen Eimer. Das war keine große Aufgabe, wirklich nicht. Engel sind schrecklich sauber. In 1000 Jahren konnte es vorkommen, dass einmal eine kleine Feder von irgendwo hinabschwebte. Aber Melvin war sofort zur Stelle und kehrte sie auf. Er wäre ja eigentlich lieber Wolkenwäscher gewesen oder doch noch lieber Sternenputzer. Jedes Mal, wenn am himmlischen Anschlagbrett eine freie Stelle angezeigt wurde, war Melvin als Erster da. Aber wenn er dann den Wolkenschrubber nehmen und die Wolke abschrubben sollte, war das Ding so groß, dass Melvin selbst unter die Borsten geriet und geschrubbt wurde. Und auch die Putztücher der Sternputzer konnte Melvin kaum hochheben. Wenn es ihm einmal gelang, dann blähte sich das Riesentuch auf und hüllte ihn in seine großen weichen Falten, so dass er überhaupt nicht mehr zu sehen war. Aber Melvin gab nicht auf. Und eines schönen Tages, wer hätte das gedacht, war er nicht nur als Erster da, um sich zu bewerben, er war sogar der Einzige. Was denn? Bin ich zu früh? Fragte Melvin den Engel vom Dienst. Der Engel vom Dienst sah gar nicht von dem großen Hauptbuch auf, sondern schrieb weiter Zeile um Zeile. Nein, sagte er. Oder bin ich zu spät? Fragte Melvin. Der Engel vom Dienst malte den Querstrich des Buchstabens T und setzte einen Punkt auf das I. Du bist rechtzeitig gekommen. Er hielt Melvin ein Putztuch hin. Geh 10 Millionen Meilen in westlicher Richtung und dann einen Schritt nach links. Da findest du den Stern, dem du zugeteilt worden bist. Melvin traute seinen Ohren kaum. Er war Sternputzer geworden. Und seinen Augen wollte er auch nicht trauen. Das Putztuch hatte genau die richtige Größe für seine Hände. Es ist nur ein sehr kleiner Stern, sagte der Engel vom Dienst. Willst du die Arbeit übernehmen?
Oh ja, natürlich, rief Melvin.
Gut. Alle anderen haben nämlich abgelehnt. Es war auch wirklich kein Stern, mit dem man als Sternputzer viel Aufsehen erregen konnte. Er war schon sehr, sehr klein und glänzte nur matt. Aber er war alles, was Melvin sich je gewünscht hatte. Er putzte seinen Stern morgens und nachmittags und spätabends, wenn die anderen Sternenputzer ihre Poliertücher schon weggelegt hatten, wischte und rieb Melvin immer noch weiter. Wenn er dann schließlich nach Hause gehen wollte, konnte er sich kaum losreißen. Immer wieder kam er zurück und wischte nochmal mit dem Ärmel über den Stern. Und ganz allmählich, nach und nach, viele Tage, viele Jahre, vielleicht sogar 2000 Jahre später, fing Melvins Glanz zu glänzen. Der Himmelsstrich, wo er stand, war früher finster und unheildrohend gewesen. Nun wurde er heller und freundlicher. Melvin war bei seiner Arbeit so froh, dass die Zeit verging wie im Flug. Und er hätte auch bestimmt nichts von dem großen Wettbewerb erfahren, wenn sein Freund Gamaliel ihn nicht besucht hätte. Aber Gamaliel kam zu Besuch, und als er sah, wie Melvins Stern glänzte und funkelte, sagte er: Du solltest dich mit deinem Stern an dem großen Sternwettbewerb beteiligen, Melvin. Melvin sah sich nach seinem Stern um.
Er ist sehr klein für einen Wettbewerb.
Von groß und klein kann gar nicht die Rede sein, sagte Gamaliel.
Du hast da einen sehr schönen, strahlenden Stern, Melvin.
Das stimmt, sagte Melvin.
Diesmal war Melvin aber nicht der Erste in der Reihe. Nein, er war der allerletzte. Vor ihm standen die großen Sternputzer, Engel, einer immer noch größer und mächtiger als der andere. Und jeder trug einen riesengroß leuchtenden Stern. Gamaliel stieß Melvin mit dem Ellbogen an.
Vielleicht hätten wir doch nicht kommen sollen, flüsterte er. Größe allein macht's nicht, sagte Melvin und rieb noch einmal über seinen Stern.
Die lange Reihe der Sternenputzer rückte langsam vor und zog am Gottesthron vorbei. Und bei jedem der großartigen, glitzernden Sterne, die ihm vorbeigeführt wurden, schüttelte der Herrgott den Kopf.
Nein, nein, sagte er, das ist nicht der Richtige für einen Geburtstag. Schließlich war nur noch Melvin übrig.
Aber gerade in dem Augenblick, als Melvin mit seinem Stern vor dem Herrgott treten sollte, erscholl ein Trompetenstoß. Der Himmel erzitterte und die Engel erhoben mutlos die Hände. Der Erzengel Gabriel war gekommen, um sich mit einem Stern an dem Wettbewerb zu beteiligen. Und der Erzengel Gabriel gewann jeden Wettbewerb. Mit seiner großen goldenen Trompete in der rechten Hand und dem prachtvollen Stern in der linken schritt Gabriel durch die Reihen der Engel. Er hielt Gott seinen Stern hin und der Stern blitzte und funkelte in allen Farben, die es je gegeben hatte und die es je geben würde. Dann trat Gabriel zurück und wartete darauf, zum Sieger ausgerufen zu werden. Aber der Herrgott, der alles sieht, sah Melvin dastehen und warten.
Der Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen, sagte er. Komm, Melvin, zeig mir deinen Stern.
Melvin trat vor, hielt seinen Stern hoch. Der Herrgott sah zu dem Stern herab, der ruhig und freundlich strahlte, und er nickte ein paar Mal und lächelte.
Du hast es verstanden, Melvin, sagte der Herrgott. Das ist der richtige Stern.
Alle Engel im Himmel jubelten und Gabriel ließ seine goldene Trompete erschallen.
Komm mit mir, Melvin, sagte der Herrgott.
Melvin fasste seinen Stern fester und lief hinter dem Herr her, der quer durch den Himmel schritt. Ab und zu sah der Herrgott sich um und betrachtete Melvins Stern und sein warmes, freundliches Licht.
Doch, der wird ihm gefallen, sagte der Herrgott
und blieb vor einem dunklen, weiten Wolkenloch stehen.
Stell ihn hierher, Melvin. Ja, so, genau so, so. Wie gut er hier hinpasst, sagte der Herrgott. Sein Licht macht alles froh, was er bescheint. Sieh nur, Melvin, sieh nur.
Melvin gab seinen Stern noch einen letzten Wicher mit dem Ärmel. Und dann, während der Stern noch strahlender und heller aufleuchtete, sah er hinab auf die kleine Stadt Bethlehem.
Vielen Dank. Das ist eine schöne Vorstellung, oder? Ich mag solche Geschichten. Mein zweiter Gedanke für die Predigt heute Nachmittag ist eine Frage an dich. Ist deine Herberge auch zu voll? Es ist im Moment ja völlig schwierig, solche Bilder zu finden im Internet. Menschen, die eng zusammensitzen, und vielleicht geht's dir wie mir, wenn man einen Spielfilm anschaut und die geben sich die Hand, dann erstarrt man förmlich und denkt, nein, 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 das geht jetzt gerade nicht, weil es ist, also versteht mich recht, ich nehme das Thema ganz ernst, aber es ist einfach komisch, es ist befremdlich und man erstarrt und man denkt, wie alles prä-Corona war, ne, an diese Zeiten zurück. Wir wissen ja von Jesus Christus, das ist das, was die Kinder uns häufig an Weihnachten so schön demonstrieren und was ich mehr liebe als jede Weihnachtspredigt. Und das ist einfach, sie können es noch ganz anders rüberbringen als wir. Die Herberge war voll, keiner hatte Platz. In einem Stall bei den Tieren wurde er geboren. Wir kennen ja das Wort Herberge jetzt seit neuestem durch das Wort Beherbergungsverbot, was in manchen Bundesländern aufgehoben wurde für die Weihnachtsfeiertage, damit doch der ein oder andere Verwandtenbesuch stattfinden kann. Und eine Tür, deine Haustür, ist ein Symbol. Ein Symbol für Zutritt in dein Leben. Menschen kommen zu dir nach Hause, sie fragen an. Eben schrieb jemand im Chat, wir sind leider zu spät, wir stehen vor der Tür, lasst ihr uns noch rein. Dann habe ich schnell den Caleb runtergeschickt und habe unsere Besucher hineinlassen lassen. Das war richtig plastisch heute, zur Illustration der Predigt extra geplant wahrscheinlich. Jedes Mal entscheiden wir, lassen wir die Menschen rein oder ignorieren wir die Bitte. In diesem Jahr ist es vielleicht bei dir so, du hättest manch einen gerne an deiner Tür, den du nicht haben sollst und kannst im Moment. Und auch das ist gut und es ist weise, diese Dinge zu beachten. Und die Zeit wird wiederkommen, wo wir in größerer Runde feiern dürfen, Gottesdienste und auch Weihnachtsfeste, Geburtstagsfeste und andere Gelegenheiten. Und was wir lernen können, ist Dankbarkeit für etwas, was wahrscheinlich dir wie mir ein ganzes Leben lang selbstverständlich war. Und das ist auch eine gute Lektion aus einer schwierigen Zeit. Wer klopft denn alles so bei dir an? Hab mir so einen richtigen Freak mal rausgesucht. Hey, vielleicht Bettler, Werbetreibende, der Gerichtsvollzieher hoffentlich nicht, Strom- und Wasserableser, Betrüger, unliebsame Verwandte, Ex-Freunde, Lieferdienste, Paketboten, der Nachbar, der Briefträger, eine alte Freundin, der Pizzabote, die Zeugen Jehovas, der Staubsaugervertreter, der Mann vom Zirkus, der Geld will, die Kinder, die den Klingelstreich machen oder die Firma, die uns schnelleres Internet verkaufen möchte. Yeah, genau, die waren auch vor kurzem bei uns. Viele begehren Einlass in unser Leben. Welche Türen gibt es so? Die hat mir so gut gefallen, weil das Licht so da durchbricht und ich mir so gut vorstellen kann, dass es Gott ist, der mit seinem Licht in ein Leben, in einen dunklen Ort hineinkommt. Die Liste deiner Türen, die du hast im Leben, ist lang. Es ist nicht nur deine Haustür. Vielleicht hast du auch eine Kellertür oder eine Hintertür, eine Terrassentür. Vor vielen Jahren, wir waren noch nicht lange in das Haus eingezogen, in dem wir wohnen, war ich im Keller. Im Keller steht unsere Waschmaschine oder inzwischen sind es zwei geworden. 5 erwachsene Leute machen viele schmutzige Wäsche, besonders wenn man Hunde hat und Sport treibt und ja. Und dann war ich im Keller, hatte die Kellertür offen, hing Wäsche auf so einen kleinen Wäscheständer auf und auf einmal steht hinter mir ein riesiger Mann. In meinem Keller. Und mein Keller, also der Bernd kann da nicht aufrecht stehen. Ich weiß nicht, wo die Decke ist. Ungefähr hier. Also wenn ich die Haare gewaschen habe und diesen Handtuchturban habe, komme ich da auch nicht rein. Versteht ihr? Seid ihr bei mir? Und da steht so ein Baum von einem Mann hinter mir mit einer tiefen Stimme gebückt und spricht mich an mit Frau Trümper. Ich bin erstarrt mit meiner Wäsche. Ich weiß nicht, ob ich das Stück fallen habe lassen. Das war der Pfarrer aus dem Nachbardorf. Er ist inzwischen verstorben und wer aus Altendietz kommt, weiß vielleicht, an wen ich denke. Er war speziell und besonders. Und er hat irgendwie keine Hemmungen gehabt, durch meinen Hof zu marschieren und in den Keller rein und die Wäsche aufhängende Frau mal kurz zu begrüßen. Und wir hatten ein nettes Gespräch dann zu dritt später an diesem Tag, dem noch ein paar andere folgen sollten. Also Türen gibt es, durch die Menschen kommen, aber dein Briefkasten oder dein E-Mail-Postfach, dein Telefon, soziale Medien, all das sind auch Türen, Eintrittspunkte für andere Menschen in dein Leben. Kontaktpunkte für Gutes und auch für weniger Gutes. Für den Empfang von Segen oder aber für das Eindringen selbstsüchtiger, grenzüberschreitender Dinge. Da wirbt man plötzlich für etwas, wo du mit deinem Partner drüber gesprochen hast oder wo du vor kurzem was gegoogelt hast und du fragst dich, woher wissen die das? Also ich weiß es nicht, ich mache mich auch nicht verrückt und gibt jetzt auch nichts, wofür ich mich schäme und denke ich, wenn es einer weiß, dann ist es halt so. Viele Eintrittspforten gibt es, aber kommen wir zurück zur Tür. Öffne Jesus die Tür deines Lebens, das ist ja, was ich euch heute Nachmittag mitgeben will. Als der Bernd und ich jung verheiratet waren, haben wir nicht in einem eigenen Haus oder in einer eigenen Wohnung gelebt, sondern bei meinen Schwiegereltern. In diesem Haushalt, Bernd, korrigiere mich, ich habe versucht, richtig zu zählen, es gab viele Pflegekinder, auch in der Familie, haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 11 Personen gelebt. 3 Ehepaare jedenfalls ständig, eine ältere Dame, das war Bernds Oma, 4 oder mehr heranwachsende Kinder. Und das war so wie in der Kommune so ein bisschen, ne? So wenig Privatsphäre, du teilst dir das Bad mit heranwachsenden männlichen Teenagern. Ich tue das ja heute wieder, fällt mir gerade auf. Aber heute ist es angenehmer, weil heute kann ich die eher prägen, sage ich jetzt mal ganz liebevoll und sagen, so machen wir das bei uns nicht. Damals war das etwas anders, schwieriger. Eine Zeit der Charakterschulung, aber auch eine Zeit des Segens. Und dann kam der Tag. Meine Oma hatte noch ein weiteres Haus und es war schon lange vermietet an eine Familie. Kündigung wegen Eigenbedarf. Wer im Mietrecht zu Hause ist, weiß, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Es war überhaupt nicht einfach. Meine Schwiegereltern mussten zwischenzeitlich auch ihr Haus verlassen. Also Bernd und ich hätten dann in mein Kinderzimmer zu Hause einziehen dürfen. Aber irgendwann wurde es dann frei und am 31. Januar 1993 war unser großer Umzug, mein einziger übrigens. Ja, ich finde das gut und ich habe mich so gefreut auf diesen Tag. Der Tag, wo ich gesagt habe, von heute an entscheiden nur noch wir beide, wer durch diese Tür, also es ist nicht unsere Haustür, wer durch unsere Haustür geht und wer da rein darf und wer nicht. Und wir haben endlich ein Stück weit mehr Privatsphäre, Freiraum. Kennt ihr das Gefühl, wenn du jung bist und so kurz davor stehst, auszuziehen zu Hause, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, das ist so total normal. Und gerade wenn du in so einem Riesenhaushalt mit so vielen Menschen gewohnt hast, war die Sehnsucht da. Die Tür. Du entscheidest, wer durch deine Tür kommt. Gott hat mich auch auf die Probe gestellt. Es gab nämlich einen Menschen, der hat mir mein Leben nicht so einfach gemacht, einige Jahre lang. Und in meinem Herzen habe ich so eine Festlegung getroffen, die hieß, der kommt mir nicht ins Haus. Schon mal gesagt? Das fand Gott total cool, weil der kam dann relativ bald sehr wohl in mein Haus. War zwischenzeitlich umgezogen, wohnte an einem anderen Ort in Deutschland, hatte einen Konflikt in der heimatlichen Familie und fragte dann bei uns an, kann ich bei euch übernachten? Und ja, als Mensch, der sagt, Herr, dein Wille geschehe, ich bin ja Christ, habe dann Ja gesagt. Und ich habe gespürt, wie Gott an meinem Herzen gearbeitet hat, meinen Widerwillen, meine Unversöhnlichkeit zu konfrontieren und gesagt hat, ja, veränder dein Denken an dieser Stelle. Gott sagt uns in der Bibel, dass wir entscheiden, ob wir Leben wählen oder Tod, Segen oder Fluch. Nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille, überhaupt nicht, das meiste sogar nicht. Und Gestalter deines Lebens, als Erwachsener mindestens, bist du. Und wir wissen vielleicht, wenn wir erwachsen sind, herangereift sind, dass ein Ja auch immer ein Nein beinhaltet. Sag ich zu Person A, ja, du kannst ins Gästezimmer einziehen für eine Woche, kann kein anderer mehr kommen. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und wenn wir unsere innere Herberge, unser Leben mit zu vielen anderen Dingen oder auch Menschen füllen, bleibt für Jesus, den wir heute feiern, kein Platz mehr übrig. Und ich freue mich an dieser Stelle auf eine zweite Geschichte, die Bernd uns wieder lesen wird. Sie heißt das purpurfarbene Tuch. Und wenn du sie nachstudieren möchtest, so findest du sie in dem Buch Immer dem Stern hinterher von Fabian Vogt. Ja, viel Spaß beim purpurfarbenen Tuch.
Hanna strahlte über beide Ohren. Dann hielt sie das Tuch in die Sonne, um zu sehen, wie es vom Wind emporgehoben wurde. Und wie es glitzerte, purpurfarben. Genau so ein Tuch hatte sie sich immer gewünscht. Sie war fassungslos vor Freude und staunte ihr Geschenk lange an. Aber warum? Ich habe nicht Geburtstag. Es ist kein Feiertag. Und besonders lieb war ich auch nicht. Sie dachte an die große Tonschüssel, die gestern heruntergefallen war, weil sie vor lauter Übermut zu wild in der Küche herumgetobt hatte. Und an den hübschen Halbedelstein, der beim Spielen verloren gegangen war. Ihre Mutter lachte. Nun, es ist sozusagen eine Belohnung im Voraus. Du weißt doch, dass wir heute unglaublich viele Gäste bekommen. Und da brauchen Papa und ich jede Hilfe, die wir kriegen können. Auch deine. Nachher wird es sicher sehr hektisch. Und dann wäre es schön, wenn du uns einfach überall unter die Arme greifen würdest. Und wenn du, sie guckte schelmisch, nicht erst über alles mit mir diskutierst, sondern einfach machst, was ich dir sage. Meinst du, du schaffst das? Ausnahmsweise? Hanna strahlte schon wieder. Natürlich. Und darf ich mein neues Tuch den ganzen Tag umlegen? Ihre Augen waren weit aufgerissen. Natürlich. Was dachtest du denn? Meine Tochter soll das schönste Mädchen der ganzen Stadt sein. Hannas Mutter behielt recht. Ab Mittag strömten die Gäste aus allen Richtungen herbei. Und es gab für jeden im Haus genug zu tun. Die Reisenden wollten empfangen werden, ihren Durst mit einem Begrüßungstrunk löschen, sich den Schmutz vom Weg abwaschen, ihre Zimmer beziehen und die Tiere in den Stall bringen lassen. Hanna sprang von hier nach da und von links nach rechts, reichte volle Becher, räumte leere Teller weg, spülte, schüttelte Betten auf, führte Esel umher und streichelte dabei immer wieder liebevoll ihr purpurfarbenes Tuch. Was für ein Geschenk! Eine ältere Frau mit dunklen Haaren, die sie dabei beobachtete, sprach sie sogar an. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Tuch. Die Reisende kam herüber und fasste den Stoff an. Wie schön! Das nenne ich mal Qualität. Du musst ein ganz besonderes Mädchen sein. Hanna konnte nicht sagen, so glücklich war sie. Ein großes Lächeln machte sich in ihr breit und verdrängte auf einmal all die Angst und Unsicherheit, die sich da angesammelt hatten. Jetzt würde niemand mehr auf sie herabschauen. Und diese dämlichen Jungs, die immer so taten, als wüssten sie alles besser, ja, als wären sie unendlich stark und unbesiegbar, die würden jetzt schon sehen, nach wem sich die Leute umtreten. Nach diesem ganz besonderen Mädchen, wie die Frau gesagt hatte. Ihre Mutter konnte gar nicht wissen, wie wichtig dieses Tuch für Hanna war. Sie hatte sich nämlich gegenüber den anderen Mädchen immer so, ja, so normal gefühlt. Nichts an ihr war besonders gewesen. während ihre Freundinnen alle in irgendetwas die Beste waren, im Springen, Tanzen, Rechnen, Singen, Basteln oder Lesen, war sie immer nur gewöhnlich gewesen. Bis jetzt. Dieses Tuch machte sie außergewöhnlich. Wie herrlich. Hannah, träumst du? Ihre Mutter hielt ihr eine Tasche hin. Die muss unters Dach. Und bring bitte auf dem Rückweg gleich die Salbe mit. Einer der Männer hat sich auf dem langen Weg den Fuß aufgeschürft. Das Mädchen lief gedankenverloren los. Hannah, zur Treppe geht es da lang. Du läufst ja in die falsche Richtung. Was ist bloß los mit dir? Da rannte Hannah noch einmal zurück, umarmte ihre Mutter und sagte leise, ich bin so glücklich über das Tuch. Eben hat eine Frau zu mir gesagt, ich sei etwas Besonderes, weil ich dieses Tuch habe. Toll, oder? Die abgeschaffte Frau hob die Hand und gab ihrer Tochter einen Klaps. Das freut mich, dass ich das Richtige gekauft habe. So, und jetzt geh! Fröhlich sprang das kleine Mädchen von dannen. 2 Stunden stand Hannah am Brunnen und zog den Eimer gerade zum 3. Mal hoch, als ein verspätetes Paar langsam durch das Tor kam. Der Mann führte einen bräunlichen Esel hinter sich her, auf dem seine zusammengesunkene Frau saß. Hannah musste genauer hinschauen, dann erkannte sie, warum sich die Kleider der Frau so beulten. Sie war hochschwanger. Angestrengt hob der Mann seine Hand. Dann lächelte er kurz. »Du hast ein schönes Tuch um. Kannst du bitte deinen Vater holen?« Aber Hannas Vater hatte die fremde Stimme im Hof schon gehört und stand im Türrahmen. »Guten Abend, was kann ich für euch tun?« »Wir brauchen ein Zimmer.« Der Wirt schüttelte traurig den Kopf. »Tut mir leid, es ist alles voll. Wir haben sogar unser Bett und die Schlafplätze der Kinder vermietet. Ich kann euch rein gar nichts anbieten.« »Aber meine Frau ist schwanger und es haben schon die ersten Wehen eingesetzt. Ich muss doch irgendeinen Platz haben. Bitte, wir waren schon in allen Gasthäusern des Ortes. Du bist unsere letzte Hoffnung.« »Aber wenn ich doch kein Zimmer mehr...« »Papa, Papa, was ist mit dem alten Stall hinten bei den Zedern?« Hannah hob fragend die Schultern. »Da haben sie wenigstens ein Dach über dem Kopf und der Ochse strahlt ein bisschen Wärme ab.« »Hannah, ich glaub kaum, dass dieses Paar sein Kind in einem Stall bekommen möchte.« Da richtete sich die Frau auf dem Esel zum ersten Mal auf und sagte leise, »Besser als am Straßenrand. Gott wird schon dafür sorgen, dass mein Kind das Licht der Welt erblickt.« Hannas Vater zeigte nach Norden. »Also gut, es sind nur 80 Meter dort entlang. Mir soll es recht sein. Hannah wird euch gleich noch ein paar Decken und etwas zu essen bringen. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, sagt ihr einfach Bescheid.« Der Mann bedankte sich und führte den Esel ums Haus. 2 Stunden später erhielt Hannah die schmerzhafteste Ohrfeige ihres Lebens. Ihre Mutter stand wütend vor ihr und tobte. »Wo warst du? Ich habe die ganze Stadt nach dir abgesucht, obwohl Papa mich dringend im Gastraum braucht. Du kannst doch nicht einfach verschwinden. Was fällt dir eigentlich ein?« Hannah bemühte sich mit aller Kraft, ihre Tränen zu unterdrücken. Trotzig sagte sie, »Ich habe genau das gemacht, was Papa mir gesagt habe. Ich habe dem Paar im Stall das gebracht, was sie brauchten. Ich habe die Oma von Benjamin geholt, weil sie weiß, wie man Kinder auf die Welt bringt. Und dann brauchten sie ein Messer und...« Jetzt fing sie doch an zu weinen. Ihre Mutter schluckte. »Das Paar im Stall, das hatte ich ganz vergessen. Du warst bei ihnen. Ist das Kind denn schon da?« Hannah nickte eifrig. »Es ist ein Junge. Sie haben ihn Jesus genannt.« Die Frau rieb sich die Augen. »Entschuldige, entschuldige, dass ich dich geschlagen habe. Es war ein langer Tag. Geh jetzt ins Bett. Nebenbei, wo ist denn eigentlich das teure Tuch, das ich dir geschenkt habe? Du hast es doch nicht etwa verloren?« Das Mädchen zögerte einen Moment, weil es nicht wusste, ob seine Mutter wieder zornig werden würde. »Mama, das kleine Baby, das brauchte doch eine Windel und...
Die Frau hatte keine dabei, da habe ich ihr das Tuch geschenkt.
Als Hannah sah, dass kein Wutausbruch folgte, fügte sich noch schnell hinzu.
Der kleine Jesus hat eine purpurfarbene Windel. Lustig, oder?
Da drückte die Mutter sie fest an sich. Du bist ein ganz besonderes Mädchen.
Unabhängig davon, ob wir Heiligabend ein neues Kleid haben oder einen neuen Anzug oder ein neues Tuch. Wie gut ist das, dass wir unseren Wert in Christus finden können, in seiner Liebe zu uns. Und mein letzter Gedanke für heute Nachmittag ist wieder eine Frage an dich. Warum öffnest du Jesus nicht einfach deine Tür? Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, mache ich nicht. Du kannst deine Hand unten lassen und würde sagen, ganz, ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal das Klingeln oder Klopfen an der Tür ignoriert? Obwohl du zu Hause warst, hast du nicht aufgemacht, hast du deinem Kind gesagt, psst, sei still, geh nicht ans Fenster, wir machen jetzt die Tür nicht auf. Das kann verschiedene Gründe haben. Und manchmal gehen wir mit Gott auch so um. Wir lassen ihn nicht rein. Wir geben ihm keinen Platz in der Herberge unseres Herzens. Ich habe mich gefragt, welche Gründe gibt es dafür bei mir und bei anderen Menschen? Vielleicht ist es, du hast nicht aufgeräumt. Das ist unangenehm, oder? Wenn jemand ganz spontan kommt. Ich weiß noch, da waren wir auch noch nicht lange eingezogen, sonntags war ja schon immer Gottesdienstprogramm bei uns und ganz ehrlich, dann haben wir uns manchmal einfach nach dem Essen hingelegt und eine Runde geschlafen und es war nicht so wichtig, wie es zu Hause aussah. Aber an einem Sonntag in Mitte der 90er Jahre hat die Tante Gerda beschlossen, uns mit ihrem Enkelsohn zu besuchen. Das war eine Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie kannte das Haus, in dem wir heute leben, auch gut. Es ist das Elternhaus meiner Großmutter und ihrer Halbschwestern gewesen. Ja, und dann kannst du ja zur Tante Gerda nicht sagen, ist heute schlecht. Und so hat sie vieles gesehen und ich weiß nicht, was sie dachte. Und ich glaube, es war auch, na doch, sie kam noch mal später, glaube ich, offiziell mit Ankündigung. Aber irgendwie habe ich mit was anderem gerechnet. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein paar Tage her. Ja, das kann ein Grund sein. Wir fühlen uns nicht würdig für Gott. Kennt ihr das auch? Grace hat uns neulich in ihrer Predigt Medieval da sehr, sehr schön auf die Sprünge geholfen, dass wir unser Leistungsdenken bei Gott vergessen können, weil Gott eh weiß, was los ist und dass wir es alle nicht auf der Reihe haben. Also können wir ihn reinlassen. Ein besonderer Freund meines Sohn ist, der gerade die Kamera bedient, der einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat dieses Jahr. Der ist bis jetzt zum harten Lockdown regelmäßig mehrmals die Woche unser Gast gewesen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, der ist so oft hier, ich kann nicht immer die Wäschekörbe wegräumen. Ich habe keinen Hauswirtschaftsraum. Die stehen bei mir im Wohnzimmer, bis ich die Zeit hatte, Socken Memory zu Ende zu spielen und jedem seine Kiste zu machen. Und dann ist das halt so. Und wenn er dann zum Essen kommt, dann darf er die Wäschekisten auch mit bestaunen. Und jemand, der vielleicht seltener kommt, dann räume ich sie schnell noch weg. Wobei häufige Besucher auch schon wissen, wo ich sie hinräume. Also, aber es ist ja auch keine Schande, gewaschene Wäsche irgendwo stehen zu haben. Vielleicht machst du Jesus nicht auf oder jemandem nicht auf, weil du noch im Schlafanzug bist, in deinen Schlumpelklamotten und eigentlich gar nicht vorbereitet. Ist die gleiche Motivation. Vielleicht hast du die Haare noch nicht gebürstet, die Zähne noch nicht geputzt. Und du magst nicht. Viele andere Gründe mag es geben, warum wir unsere Tür nicht aufmachen, weil wir ja so beschäftigt sind und keine Zeit haben. Weil wir schon jemand anders zu Besuch haben und der kann Jesus nicht leiden, also ja, passt das gerade nicht. Weil das Öffnen dieser Tür unsere Pläne für den Tag durcheinander bringen würde, wo doch so viel auf unserer Liste steht, so viel zu erledigen ist. Vielleicht machen wir die Tür nicht auf, weil Jesus bestimmt was von uns will, das wir ihm nicht wirklich geben wollen. Vielleicht unser purpurfarbenes Tuch. Aber Hannah in der Geschichte von eben war glücklich, obwohl klein Jesus Ist er noch nicht mal so als Strampler, sondern so als Windel dann auch noch benutzt hat. Aber es war ihr eine Freude. Vielleicht machen wir die Tür nicht auf, weil wir sagen, oh, was denken die Nachbarn, wenn Jesus bei uns zu Besuch kommt. Vielleicht lässt du die Tür für Gott zu, weil du dich deiner Vergangenheit schämst, weil du Zweifel hast an seiner Liebe, weil du Angst hast, dass sich zu viel in deinem Leben verändern könnte, wenn er rein darf. All die Sachen, die Spaß machen, die darf man doch als Christ nicht mehr, oder wie war das doch gleich? Vielleicht sagen wir uns auch, hey, der kommt ja wieder. Ne? Die Tante Gerda, die probiert es irgendwann wieder, Jesus auch. Heute halt nicht. Wir kommen irgendwann darauf zurück. Wenn ich mal alt bin, das war so einer der Gedanken von Bernd, als er anfing, sich mit Gott zu beschäftigen und Menschen in seinem Umfeld Christen wurden und ihre Leben radikal verändert haben. Ja, wenn ich 80 bin, kann ich mich noch bekehren. Was ist, wenn du keine 80 wirst? Wer weiß, der Tag heute, die Stunde gerade jetzt ist uns geschenkt. Niemand von uns weiß, was morgen ist, was heute Nachmittag, heute Nacht passiert. Was ist, wenn es keine Alternative mehr gibt? Was wäre, wenn heute die letzte Möglichkeit wäre, die du hast, dich für Jesus zu entscheiden? Vielleicht lässt du ihn auch nicht rein, weil du um dein Herz schon so viele Regeln fest zugemacht hast und den Schlüssel, du weißt gar nicht mehr, wo er ist. Sicherheitsvorkehrung an deiner Herzenshaustür. Und du weißt selber gar nicht mehr, wie kriege ich die eigentlich wieder auf? Vielleicht bist du so traurig und deprimiert, dass du alleine sein willst und keinem mehr die Tür aufmachen möchtest. Vielleicht hörst du ihn schon gar nicht mehr klopfen. Eine Schriftstelle aus der Offenbarung sagt Christus ja, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wie lange klopft er vielleicht schon bei dir? Er ist niemand, der einen Dietrich oder ein Werkzeug mitbringt und mit Gewalt in dein Haus eindringt. Der auferstandene Jesus, so lesen wir es in den Evangelien, er konnte durch Wände gehen. Also für Gott ist es nicht unmöglich. Er könnte sich aufdrängen, aber er tut es nicht. Er kommt nur, wenn er eingeladen ist. Und vielleicht hast du dich an das Klopfgeräusch schon so gewöhnt, dass du es gar nicht mehr merkst, dass Gott versucht, dich anzusprechen und dir sagt, hey, ich bin doch da, lass mich doch rein, lass mich dir helfen und dir dein Leben erneuern. Weißt du, Jesus hat keine Probleme mit Unordnung, ungeputzten Zähnen, Fehlern aus der Vergangenheit und überhaupt mit unserer Unvollkommenheit. Im Gegenteil, an Weihnachten feiern wir doch genau das. Er nahm diesen langen Weg vom Himmel auf die Erde auf sich, weil er wusste, was wir Probleme haben, wie dreckige Gemeinheiten, böse Worte, böse Handlungen, die Bibel nennt das Sünde, unser Versagen, unsere Verletzungen anderen gegenüber oder Gott gegenüber, alles kaputt gemacht haben, was Gott im Paradies einmal aufgebaut hatte. Und er sagte, ich komme, um die Suppe, die ihr euch eingebrockt habt, für euch auszulöffeln. Was für ein Angebot. Kann man sowas annehmen? Einfach so? Vielleicht schenkt dir jemand was und du hast nichts für ihn oder sie. Führst du Buch? Kann man das? Darf man das? Gnade annehmen? Können wir das? Einfach Danke sagen und eingestehen, dass wir ihn brauchen und ihm nichts zu bieten haben, außer unserer Schwachheit und unserer Ehrlichkeit? Wie schön ist das? Gott beschenkt uns einfach so mit seinem Sohn, aus unendlicher Liebe von Gott zu Mensch. Jesus Christus, wenn er kommt in dein Leben, was ist er? Er ist so viel für dich. Er ist dein Anwalt, dein Fürsprecher, dein Arzt, der Heiler deiner Seele. Ich erlebe, wie Gott sich mir offenbart als Verschiedenes in meinem Leben. Ich habe mich erinnert an einen Rechtsstreit, den wir mal hatten als Gemeinde, auch in einer Mietrechtssache. Und das war eine harte Kiste, das war eine schwere Zeit. Und da ich die Rechtsabteilung des CCLM bin, war das meine Zeit. Also ich bin dann vor Gericht und eines Tages war wieder ein Brief und wieder ein Termin. Und unser Anwalt aus Staffel, ich habe mit ihm telefoniert und ich hatte Bauchschmerzen und regelmäßig Durchfall, wenn ich zu Gericht musste. Da gab es Beschimpfungen und Drohungen und Lügen und alles war wie im Film. Nur das Blöde war, ich war Teil des Films. Es war doof. Jedenfalls erinnere ich mich an ein Gespräch und er sagte dann den Satz zu mir an einer Phase dieses Verfahrens: Frau Trümper, da müssen Sie gar nicht hin. Das macht doch ich für Sie. Ich kann euch das Gefühl kaum beschreiben, wie es mir ging. Da war jemand, der mir die Last abgenommen hat, der die Verantwortung getragen hat, der für mich an die Front ging und sich all diesen Hässlichkeiten und dem Fordern nach Geld und dem Streit ausgesetzt hat. Und ich konnte einfach zu Hause bleiben. Wie cool war das? Als ich aufgelegt habe, ich saß unten im Büro, hinten neben dem Aquarium, weiß ich noch, wie ich so zum Himmel blickte, quasi innerlich, und habe zu Gott gesagt, oder Gott sagte zu mir: So bin ich für dich, ich bin dein Anwalt, dein Beistand, dein Fürsprecher. Und es ist ganz tief in mein Herz gefallen. Dann gab es einen anderen Menschen in meinem Leben. Ich bin ja jetzt in dem Alter, wo man dann auch schon so über Jahrzehnte Leute hat und Leute auch verliert, die älter werden. Das war unser Hausarzt. Das ist der Mann, der meine Mutter schon in der Schwangerschaft untersucht hat, als ich noch im Verborgenen gemacht wurde. Ne? So, schaut euch das Ergebnis an. Wie cool ist das denn? Genau. Vielen Dank. Und dieser Mann, der war ganz viele Jahre noch unser Hausarzt, und ich war einmal ganz ernst krank, und das hätte Krebs sein können, war aber eine Viruserkrankung damals, hat die Lymphknoten auch dick gemacht und verschiedenes war da. Da waren so viele Situationen, und dieser Arzt, der war von Herzen Arzt. Wisst ihr, es gibt Ärzte und Ärzte, es gibt die Wortkargen, die Kompetenten, aber es gibt die so richtig väterlich sind, die so liebevoll sind. Das war so für mich ein ganz, ganz besonderer Mann. Und ich erinnere mich, es ist noch nicht lange her, weiß nicht, vor 20 Jahren hat jemand seine Praxis übernommen oder so. Und ich war wieder mal dort, musste irgendwas, weiß ich nicht, war beim Arzt, stand vorne an der Anmeldung. Und da stand er neben mir, nicht mehr berufstätig. Und ich sah ihn und in mir ging so das ganze Herz auf, weil dieser Mann stand für mich nur für eines. Er hilft mir, wenn es mir schlecht geht. Von Kindesbeinen an, das war unser Kinderarzt, alles. Und ich gucke ihn an und er fängt an, mit mir zu reden. Und er hat so getan, als habe ich gemerkt, er weiß, wer ich bin. Da habe ich gesagt: Sie wissen, wer ich bin? Ich meine, als Arzt, wie viele Patienten kommen da Tag ein, Tag aus? Und ich war jetzt auch nicht so ein schwieriger Problemfall, der da jede Woche saß. Und er hat mir genau gesagt, wer meine Eltern sind, wo ich herkomme. Und es war einfach ein schönes Gefühl, gekannt zu sein. Und wieder höre ich Gott sagen: So bin ich für dich. Komm zu mir, wenn du krank bist, wenn es schwer ist. Bring mir deine Sorgen. Ich habe eine Antwort für dich. Jesus ist noch viel mehr als all das. Der Heiler deiner Seele, deine Freude, dein ganz persönlicher Retter. Jesus ist den langen Weg gekommen, hat sämtliche Kosten, den ganzen Sprit vom Himmel auf die Erde selbst bezahlt, die volle Verantwortung übernommen und hat es dir und mir so einfach gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, du bist ein Idiot, wenn du das Angebot nicht annimmst. Idioten sind Menschen, die etwas verpassen, was sie nicht kennen. Es ist gar kein Schimpfwort eigentlich, sondern es ist jemand, der gar nicht weiß, wie gut das ist, was ihm da begegnet und widerfahren könnte. Und ich habe nichts davon, wenn du Jesus die Tür aufmachst, weißt du? Aber ich kann nicht anders, als es von vollem Herzen auch an diesem Weihnachtsfest rauszurufen und dir zu sagen: Komm, öffne doch Jesus die Tür. Und ich lade dich und auch euch zu Hause ein, mit mir zu beten. Wir machen das immer am Ende jedes Gottesdienstes. Ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Ein Gebet, manche sagen, der Kapitulation, zu sagen: Hey Gott, ich krieg's nicht gebacken. Ich brauch dich. Ich will dich. Ich will dich kennenlernen. Du bist so gut, sagen die alle. Und wenn das wirklich wahr ist, dann möchte ich dich auch so kennen. So lade ich dich ein. Du kannst es still tun, du kannst es leise sprechen, hier oder zu Hause. Mir folgendes Gebet der Hingabe an Gott nachzusprechen, wenn du das heute beschließen möchtest, Gott deine Tür zu öffnen. Herr Jesus Christus, danke, dass du an Weihnachten wegen mir gekommen bist. Ich habe dein Klopfen gehört und entscheide mich jetzt, ich öffne dir meine Tür. Ich lass dich rein. Ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Mach mich frei von meiner Vergangenheit. Und nimm all mein Versagen. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Und heute zugeben, Ich brauche dich und ich will dich auch. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn du das erste Mal gebetet hast, dann bleib nicht alleine. Such Gemeinschaft mit anderen Menschen, so wie wir oder einer anderen Kirche, die Christus gläubig ist, die das Wort Gottes als Mittelpunkt hat. Und werde stark. Lerne Gott kennen immer mehr und lerne andere kennen, die auch auf dem gleichen Weg sind wie du. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, jetzt auch noch ein weiteres Mal auf die Predigt zu reagieren. Wir haben noch ein weiteres Lied vorbereitet. Und dieses Lied soll eine Zeit für dich hier oder zu Hause für euch sein, des Gebets, des stillen Gebetes. Jeder für sich, du und Gott, ihr zwei. Du kannst es denken, du kannst es sagen. Er hört alles, er ist da. Er verurteilt dich nicht, er ist für dich. Und er freut sich, wenn du ihm deine Gedanken jetzt einfach sagst. Vielen Dank fürs Zuhören.